In Ewing ist alles eigentlich perfekt, von der Musik über die Technik, Dekoration. Ja, es freut mich, dass ich als Klavierspieler nebenbei auch ein bisschen noch etwas sagen darf. Im Beipack habe ich seit meinem 10. Lebensjahr ein bisschen Musik. Wollte auch mal Kirchenmusiker werden, aber das habe ich doch lieber zum Nebenberuf gemacht. Und jetzt im Ruhestand genieße ich es, dienstags abends üben, Bochum-Hermannshöhe für den Messias. Teile natürlich nur donnerstags abends in Duisburg mit dem Unichor Weihnachtsoratorium. All das, wovon ich früher mal geträumt hatte, kann ich jetzt zum Teil als Veteran genießen. Denen, die das noch vor sich haben, einige gibt es ja noch, sehe ich so, die das wohl noch vor sich haben. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Steht schon in der Bibel. Okay. Ich soll ja humorvoll sein, vielleicht war es das Einzige, was bei dieser Predigt heute ja mit etwas ironischem Unterton rüberkam. Aber mal sehen. In Israel feiert man jetzt Laubhüttenfest, 7 Tage lang, ganz fröhlich und ausgelassen. Das große 3. Erntefest zur Traubenlese. Zeitgleich mit der Weinernte bei uns in unseren Landen an der Ahr und im Süden. Jetzt im Urlaub waren wir im September in ein Weingut geraten zum ersten Mal in der Pfalz. Ich hatte das noch nie erlebt und dachte, oh, das ist aber was Besonderes, eine Wissenschaft, beim Winzer zu lernen, worauf zu achten ist. Eine sehr gepflegte Gegend, sieht anders aus als in Essen und in Teilen des Ruhrgebiets, und arm scheinen die nicht zu sein, die Weingüter dort unten. Und unser heutiger Text hat es mit dem Wein zu tun. Das 3. jüdische Erntefest, Laubhütten, gerade um diese Zeit, das fällt zusammen mit der Weinlese bei uns auch. Aber in Israel feiert man 3-mal Erntefest. Schon im März, April das Passa, das ist die Frühgetreideernte, wenn die Gerste reif ist. Und dann Pfingsten im Juni zur Weizenernte. Und dann Laubhütten, wo man in Laubhütten wohnt und Gott dankt für die Gabe des Gewächses vom Weinstock, Wein. Wir haben vorhin in der Jesaja-Lesung gehört, der Herr würde einmal, und das ist das Bildwort für erfülltes Leben, allen Völkern ein Fest bereiten voll erlesenen, besten Weinen. Das geht uns vielleicht ein wenig ab, es sei denn, man ist Weinkenner. Ich bin es nicht, ich werde es vielleicht ein wenig, denn die Winzersfrau hat uns 6 Flaschen erlesenen Wein sehr empfohlen, den wir mitgenommen haben. Und ich muss mal testen und kosten. Und werdet ihr wissen, worum es heute geht? Um eine Hochzeitsfeier, wo es um den Wein geht. Johannes Evangelium Kapitel 2 berichtet Johannes. Am 3. Tage, gemeint ist der 3. Tag nach der ersten Berufung der Jünger, die ja mehrmals endete mit dem Hinweis, komm und sieh, komm und sieh. Eine Kettenreaktion einer lädt den anderen ein, zum Schluss der Nathanael wird eingeladen vom Philippus, vom Organisator im Jüngerkreis, komm und sie kamen und sahen und blieben, und nach 3 Tagen sehen sie. Was? Eine Hochzeit zu Kana, die Mutter Jesu war dort. Auch seine Jünger wurden zur Hochzeit eingeladen. Der Wein war ausgegangen, und da sagte die Mutter Jesu, sie haben keinen Wein. Da sagt Jesus zu ihr, Frau, was soll es? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, tut das, was er euch sagt. Gemäß dem Reinigungsbrauch der Juden waren dort 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt. Die fassten je 2 oder 3 Bad. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf etwa 300 bis 400 Liter. So mal alle 6 Krüge. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis oben. Da sagte er zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es. Als der Speisemeister das Wasser, das Wein geworden war, gekostet hatte und nicht wusste, woher es war, die Diener jedoch, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und sagt zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufgespart. Dies tat Jesus als Anfang der Zeichen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ach, eine Herrlichkeit! 360 Liter Wein. Wenn man den aufbewahren könnte, hätte man ein Leben lang was von. Herrlich? Ja gut, in der Pfälzer Weingegend, herrlich, gepflegt, Reichtum. Das erste Zeichen, das Jesus tut. Zeichen und Wunder haben wir gesehen, haben wir gesungen. Gottes Spuren, jawohl. Was sind die Zeichen und Wunder? Unermesslich viel Brot in Fülle, Johannes 6. Ein Blinder, der sehend wird, ein Lahmer, der gehen kann. Im Johannesevangelium werden uns 7 Zeichen berichtet, ausdrücklich nur 7. Wunder zum Wundern. Auch 7-mal das Wort Ich Bin. Natürlich hat Jesus viel mehr gesagt und mehr getan, aber Johannes sagt ausdrücklich, er beschränkt sich auf die wesentlichen Taten. Es sind Zeichen. Wie gehen wir mit Zeichen um? Immer wieder tritt derselbe Fehler ein und dieser Fehler feiert fröhliche Urstände auch unter Christen. Man folgt nicht dem Zeichen, sondern bewundert das Zeichen und versucht herauszubekommen, wie hat er das nur gemacht? Immer wieder. Dass man in der Sonntagsschule so denkt, wie hat Jesus das wohl gemacht, kann man noch verstehen. So, wenn die Jungs und die Mädchen auch ins realistische Alter einrücken und genau nachrechnen. Wie tief war denn die Grube, in die der Josef da geworfen wurde? Ach ja, mit einer Leiter, so und so viele Stufen würde er rauskommen, nur er hatte keine. Und wenn Jesus also 5 Brote und 2 Fische hatte, Entschuldigung, und er macht die Krümel ganz, ganz klein, dann werden 5000 satt. Ja. Ach so, hat hier jeder dann nach fröhlicher Auslegung unter den Liberalen dann seinen mittelgebrachten Amselfelder entkorkt und dann reingekippt und dann hatten sie alle genügend Rotwein. So wie bei der Speisung der 5000 dann insgeheim Jesus ja die Vorräte aus der Höhle geholt haben soll. Oder jeder hat sein Lunchpaket ausgepackt, mit dem anderen geteilt und das reichte für alle. Ach, diese Auslegung, wenn man es nicht heute noch nachlesen könnte. Wie hat er das gemacht? Weil wir immer am Zeichen rumdeuteln. Es geht uns wie jemand, der uns einen Fingerzeig gibt. Ich frage, wo geht's denn hier nach Lünen? Und da zeigt einer so. Und dann gucken wir auf den Finger, statt nach Lünen zu gehen, wo uns der Fingerzeig hinzeigt. Wir bleiben vor dem Schild stehen, 30 Kilometer nach Hamm. Und bewundern das Zeichen, statt den Weg zu gehen. Die Zeichen weisen uns auf etwas hin. Und wenn hier ausdrücklich steht, dieses war das erste Zeichen, das Jesus tat, und die Herrlichkeit des Herrn wurde offenbar. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Dann muss doch da etwas hinterstecken, was die Jünger erkannt haben, als so gigantisch und fantastisch, dass die Frage, wie hat er das gemacht, dabei ganz vergessen wird. Ja, wann ist das geschehen, die Verwandlung von Wasser in Wein? Beim Schöpfen, beim Holen oder beim Einfüllen oder erst beim Trinken? Oder war eigentlich nur die Oberschicht Wein, darunter war lauter Wasser? Das ist eine beliebte Auslegung unter den Schwestern und Brüdern vom Blauen Kreuz, die da so ihre Probleme haben mit, dass Jesus kein Kostverächter war und wohl einen edlen Tropfen noch nicht verschmähte. Und die Geschichte kann auf unserem heutigen Lebenshorizont auch sehr problematisch sein. Was an Alkoholproblematik in unseren Landen los ist, werden wir wohl mittlerweile wissen, besonders bei uns im Rheinland und so da, wo es wieder losgeht am 11.11. Und was das Komasaufen betrifft unter den jungen Leuten und die Alkoholleichen und so. Ich vermute, Jesus würde heute eher so etliche Hochzeit umdrehen und aus Wein Wasser machen. Das steht uns gut. Bei unserer gesellschaftlichen Kultur, die wir heute haben. Und wenn man diese Geschichte mit dem Vorzeichen Alkoholproblematik behandelt, ist man auch auf einem verkehrten Gleis. Das geht hier nicht um Alkohol. Dann müsste das Gegenteil geschehen. Der Wein war zu Zeiten Jesu die Limonade des Alltags. Was wir heute als Kaffee oder Tee haben, war Wein. Ein wenig, damit er nicht verdorben wurde, natürlich mit Alkohol angereichert, aber keine 12% oder noch mehr. Limonade, das Alltagsgetränk für jeden. Und wenn bei einer Hochzeitsfeier kein Wein mehr da ist, ist das eine Kellnerschande, eine peinliche Verlegenheit. Die Leute werden heute entlassen, denen das passiert. Ich habe gerade Einblick in eine Düsseldorfer gehobenste Gastronomie, wo die ganze Schicht entlassen wurde, die dran war. Ich habe es aus erster Hand und kann es persönlich, familiär bezeugen. Warum? Gehobenste Gastronomie, so weit, dass man mit weißen Handschuhen bedienen musste. Das kenne ich nur von der Beerdigung von den Sargträgern. Aber dann schmeißen sie die weg. Mit weißen Handschuhen bedienen. Was war passiert? Beim Auftischen der ganz hohen Herren stellten die hohen Herren fest, das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den kleinen Milchdöschen war überschritten. Wurden alle entlassen. Fristlos. Was passiert, wenn bei der Hochzeit kein Wein ist? Ja, das ist nun wirklich Fehlkalkulation. Peinliche Verlegenheit. Und Jesus verhilft auf einer kananäischen Dorfhochzeit einer Gesellschaft, einer Hochzeitsgesellschaft zu Wein in Fülle. Was ist das? Weicht ihr Trauergeister mein Freudenmeister? Ach so, was geschieht? Wollen wir all diese Fragen beiseite stellen, die nichts zur Sache tun? Wunder und Zeichen sind dafür da, dass wir mit Gott durch das Leben gehen. Er wird auch mit uns durchs Leben gehen, haben wir gesungen. Wenn wir singen, wunderbarer König, dann sollen wir uns wundern darüber, dass Gott so groß ist. Nicht wie er Materie vervieltausendfacht. Und er will was anderes bei uns verwandeln. Und das Motto, in das ich die ganze Aussage hier fasse, wurde schon zweimal gesagt, Jesus macht aus Gesetzeswasser Freudenwein. Da muss man also mal lesen und gucken, was haben die Jünger denn da verstanden. Es steht ausdrücklich da, die großen steinernen Wasserkrüge gemäß dem Reinigungsbrauch der Juden. Ach so, das kennen wir ja nicht und deswegen überhört man es. Kinder oder wer noch Sonntagsschultheologie hat, bleibt eben nur einfach stehen, auch viel Wein und schmeckt gut und man hat es alles und viel Vorrat ist auch schön. War die Geschichte erzählt worden in der Sonntagsschule, am nächsten Sonntag fragt die Gruppenleiterin, um wieder rauszukriegen, wisst ihr das denn noch vom letzten Sonntag? Und sie will das Wort Wunder bei den Kindern hervorlocken. Und sagt, wie nennt man denn eine Handlung, wenn aus Wasser Wein wird? Eine Weinhandlung. Das war der Witz für heute, ja. Ja, das ist unsere Ebene. Steinerne Wasserkrüge, eigentlich randvoll, mittlerweile geleert. Warum? Gemäß dem Reinigungsbrauch der Juden. Wissen wir, was das heißt? Das Volk damals, und das gibt es bis heute noch in anderer Güteklasse, leidet an einer ganz schlimmen Krankheit, dem Waschzwang. Wenn heute einer Waschzwang hat, ist das was anderes, kann eine schwere Krankheit sein. Das ganze Glauben und Leben damals war ein einziger großer Waschzwang, selbst reinigen. Sogar bei einer Hochzeit, wo eigentlich ein Freudenfest sein sollte, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Und wenn ihr jetzt das Wort hört, das sonst uns zum Abendmahl in die Ohren geht, unwürdig, das kommt auch gleich nochmal vor. Herr, ich bin nicht wert, ich bin unwürdig. Und was haben die Juden alles an Reinigungsbräuchen hervorgebracht? Tägliche Tauchbäder, Reinigungsbäder, Füße waschen, das kann man ja noch nachvollziehen. Ne? Saubere Füße hat ja jeder gerne bei den staubigen Straßen. Aber der Streit darum, muss man so rum die Hände waschen oder so rum die Hände waschen? Und wie und was? Ständig reinigen, reinigen. Und es hatte nichts mehr mit Hygiene zu tun. Es war Sinnbild, ich bin unrein vor Gott. Und bei der Hochzeit erst recht, was muss das Paar sich da im Voraus schon für von der Sünde reinwaschen? Das kann man nur ein wenig andeuten, was die flächendeckende Theologie ist und Alltagspraxis. Ich muss mich selbst reinigen, um bei Gott eine Chance zu haben, angenommen zu werden. Und damit wird aufgeräumt, dies Gesetzeswasser. Es ist soweit, das Maß ist voll. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn da steht, diese Reinigungskrüge sind leer, sie sind erschöpft, der alte Bund ist erschöpft. Es geht nicht mehr. Es gibt keine Lösung, keine Rettung auf diese Weise. Und aus Gesetzeswasser wird Freudenwein. Was hat unser Herr da gemacht, wisst ihr noch? So erzählen sie später aus der Rückschau, als noch eine ganz andere Stunde gekommen war. Nämlich die Stunde war noch nicht so weit, es ist ja erst losgegangen. 3 Jahre kommen jetzt mit Zeichen und Wundern, bis die Stunde auf Golgatha geschieht, wo es dann geschieht. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein vor aller Sünde. Aber damals in Kana war es schon aufgeblitzt, eine Vorabschattierung. Damals ging das Tor auf. Wisst ihr noch, er hat uns klargemacht, alle mühsamen Selbstreinigungsriten helfen nicht. Etwas, was Paulus ausführlich predigt, was Luther wieder entdeckte und wir immer wieder durchbuchstabieren. Wir können tun, was wir wollen und wir brauchen es nicht zu tun. Er ist unser Erlöser. Er befreit uns von unseren Waschzwängen und die gibt es in ganz vielen Schattierungen. Du musst und du bist unwürdig und fehlerhaft und du bist gescheitert und wenn wir gleich Abendmahl feiern werden, sehr passend, mit Freudenwein, ich vermute mit Traubensaft, schön palästinensisch, kein 11-prozentigen, unvergorener Wein, müsste sich ja längst geklärt haben, die Frage, aber Wein, dann ist es nicht die Sache, ach so, jetzt wollen wir mal wieder gemeinsam irgendwas zelebrieren, sondern das Zeichen dafür, er gibt mir das, was ich nicht aufbringen muss. Und wie ich hier sehe, sogar jeder, wie es biblisch ist, jeder seinen Becher füllt mir den Becher voll ein. Stand in Psalm 23 schon immer, aber früher gab es immer nur einen für alle, bis wir entdeckt haben, er schenkt mir meinen Becher voll, halb voll, okay, ich habe meinen. Er gibt mir das, was ich zum Leben brauche. Und damit ist das ganze Deuteln und Fragen wollen an dem Vordergründigen mal beiseite geschoben. Wir sollen dem Zeichen folgen. Und in unserem Lebensvollzug, auch im Glauben, bleiben wir meistens am Vordergründigen stecken. Wir wollen Heilung, die Schmerzen sollen weg sein. Aber heil werden ist noch viel mehr als das. Und es gibt ein Heilsein mit Schmerzen. Liebe ohne Leiden gibt es nicht, das singt Udo Jürgens. Liebe heißt immer auch Leiden, aber erfülltes Leben. Es gibt Leben im Glauben mit Problemen, die bleiben, aber mit Kraft, dass sie mich nicht niederdrücken. Das haben die Jünger damals erlebt. Er hat uns das Tor geöffnet zu einer anderen Lebensqualität. Ja, im Altertum gab es den Dionysos, von dem hat man erzählt, der ginge nachts herum, bei den Griechen schon der griechische Weingott, und der würde die leeren Krüge insgeheim mit Wein auffüllen. Und seitdem dachte man immer, naja, hier ist ein neuer Dionysos, der gibt uns Freudenwein. Schmeckt natürlich, aber dann kommt der Kater erst recht. Oder wenn man nachliest bei Goethe, in Auerbachs Keller in Leipzig, das ist also ein edles Kellerrestaurant, sehr stilvoll, habe ich selber erlebt und mal genossen, da steht da im Faust der Mephisto, der bohrt die Tischkanten an und bindt den Zechern durch seinen Zauberspruch jeden nur gewünschten Wein aus den Bohrlöchern hervor. Und so schwank ich von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Ja, das ist so manche Hochzeit. Und eine Hochzeit ist ja eigentlich eine Hochzeit. Für manchen höchste Zeit, ja, Hochzeit. Highlight nennt man das Neuhochdeutsch. Ah ja, ein Highlight, da ging mir ein Licht auf. Und das Highlight des Glaubens haben die Jünger in Kana erlebt. Unser Herr ist nicht jemand, der anderen Wein besorgt und ihn selber nur austrinkt. Bei uns geht der Spruch ja rum, das sind die Leute, die Wasser predigen, aber selber Wein trinken. Wie die hoch angesehenen Senatoren in meiner früheren Hansestadt allen die Gemeinschaftsschule ans Herz legten und verordneten, aber ihre eigenen Söhne und Töchter aufs höchste altsprachliche Gymnasium schickten. Warum auch? Und wie ich das aus Düsseldorf kenne, aus der vornehmsten Stadt im Lande und nach München der zweitvornehmsten überhaupt, und ich habe das vorhin mal kurz beschrieben, da wo, wie unser Nachbar sagte, wissen Sie, eins müssen Sie hier verstehen, als wir nur zuzogen, hier trägt man die Nase höher als das Hirn und da ist was dran. Zum Glück ist das hier flächendeckend im Revier anders. Unser Herr lässt sich herab, ja, und muss am Kreuz rufen, mich dürstet. Und da bekommt er nicht Wein, sondern Betäubungstrunk. Wir diskutieren heute, ja, wir müssen alle irgendwie den Gürtel enger schnallen. Ja, aber jeder fummelt am Gürtel des anderen rum. Und wie sehr können wir dankbar dafür sein, dass unser Jesus, unser Herr, unser Erlöser, das alles in sich getan hat. Das Leben besorgt hat, indem er für uns starb. Dass wir nicht sterben müssen in Gottverlassenheit. Uns ein Leben in unbeschwerter Freude, laut Motto des Tages, besorgt, trotz vielen Schweren. Und wir müssen alle sterben und wie wir sehr wohl wissen. Aber eines müssen wir nicht mehr. In dem Gefühl, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Ja, aber sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund. Und was ist das Wort? Dir sind deine Sünden vergeben. Und kommt mit Freuden zum Tisch des Herrn. Und wenn ich sehe, wie man in der Urchristenheit Abendmahl feierte, mit Frohlocken und in Dankbarkeit des Herzens. Und bei uns, was habe ich noch gelernt? Ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Warum? Weil man einen großen Fehler machte, ein bisschen liturgisch, geschichtlich. Ich habe schon als Kind immer gehört, wer nur unwürdig ist, der isset und trinket sich selber zum Gericht, darum, dass er nicht kennt ihr das? 1. Korinther 11. Und ich war im ersten, zweiten Jahr Pastor der Gemeinde, bis eine Frau sagte, und es war eigentlich eine gebildete, belesene Frau, ich werde nicht mehr am Abendmahl teilnehmen. Ja, warum, fragte ich. Ja, ich bin unwürdig. Ja, wo ist das Problem? Ja, du liest immer vor, wer unwürdig ist und trinkt, der darf nicht essen und trinken, der versündigt sich. Ja, hast du denn mal gesehen, was da steht? Wer unwürdig isset, auf unwürdige Art und Weise isst und trinkt, fressen und saufen, Korinth. Ach so, die einen sind schon satt, die anderen kommen später am Abend und haben nichts mehr. Die einen sind schon angetrunken, die anderen kriegen gar nichts mehr. Das ist der Kernschaden gewesen, die gegenseitige Rücksichtslosigkeit. Und es gibt keinen Grund, dass wir bei unserer hochstilisierten Form, wo jeder nur so viel bekommt und so viel, Angst davor hätten, wir würden uns am Mahl am Tisch des Herrn versündigen. Die Art und Weise, wie wir essen und trinken, kann man stilvoller und lupenreiner und dem Herrn angemessener gar nicht mehr feiern als so. Der Kernschaden liegt wenn dann woanders, dass mich die Rücksichtslosigkeit, die Ungeschwisterlichkeit, die Unbrüderlichkeit, etwas anderes im Miteinander dann zum Heuchler machen würde. Aber unwürdig sind wir alle, wir bleiben es unser Leben an. Und das Blut Jesu des Sohnes Gottes würdigt uns. Deswegen singen wir ja mit Recht, du bist würdig und er hat uns gewürdigt zur Geschwisterschaft, seine Söhne und Töchter zu sein. Dieses müssen die Jünger in Kana damals verstanden haben. Und das, was da an Herrlichkeit offenbar wurde, haben sie erzählt und weitergegeben. Und das erste große Zeichen am dritten Tag, nachdem sie berufen wurden, steht im Eingangstor des Johannesevangeliums. 6 weitere Folgen. Und sie hat man genauso aufzuschlüsseln. Ach, worauf weist uns dieses Zeichen hin? Auf das große Sattwerden. Denn es gibt ein Sattwerden, das nur den Magen füllt. Aber Jesus will den Lebenshunger stillen. Und es weist uns hin darauf, und wenn ich nicht mehr kann, und wenn ich den Hilferuf schreie, ich habe keinen Menschen, ich habe keinen Menschen, kann Jesus zu mir kommen, der sagt, du, ich bin es, den du brauchst. Den Menschen wirst du nicht kriegen und wir werden nicht gemeinsam hier warten, bis das Wasser sich bewegt. Du, ich mache dich lebensfähig, nimm dein Bett und geh. Das ist denjenigen gesagt, die immer sagen, ich habe nicht und den Falschen, ich bin einsam und allein und Single. Nein, du brauchst keinen Menschen, du brauchst Jesus und der wird dir dein Nächster. Ach, die armen Blinden, die nicht sehen können. Wir sind alle blind, sagt Jesus. Wir brauchen das Licht des Lebens, damit wir nicht durchs Leben stolpern. So sind die Zeichen aufzuschlüsseln. Und in ihm haben wir das Leben. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Nicht nur vorübergehende Hochzeitsfreude. Schön, wenn das auch gelingt. A und O, Anfang. Ursprung des Lebens. Die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Und wir werden nachher zum Abendmahl eingeladen und können dankbar aus der Hand unseres Herrn nehmen, was er uns gibt, weil wir es uns nicht besorgen müssen. Und er uns von allen mühsamen, zwanghaften Verhaltensweisen und von allen Waschzwängen befreit hat. Und vielleicht können wir uns gegenseitig dabei auch helfen.